Der Predigttext, also für letzten Sonntag, steht in Johannes im Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Da heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Soweit das Wort Gottes. Als ich vor einigen Wochen diesen Text zum ersten Mal wieder las, also nicht als allererstes, aber im Sinne der Vorbereitung dieser Predigt, dachte ich: Komische Geschichte. Da sollst du 20 Minuten darüber predigen, ein Teich mit 5 Hallen, vielen Kranken. Einige Handschriften schreiben noch dazu: Das Wasser bewegte sich, weil ein Engel es in Bewegung brachte, und wer dann als erstes hineinkam, wurde gesund. Klar, Jesus macht gesund, den einen zumindest. Wie ist es heute? Wir haben auch eine Menge kranke, blinde, lahme oder ausgezehrte Menschen in unserer Welt. Die Wartezimmer bei den Ärzten sind voll davon. Wie wäre es, wenn bei uns heute noch es noch so einen Teich geben würde? Sicherlich wäre es mit ziemlich großem Andrang verbunden. Aber ich denke, vermutlich würde es findige Geschäftsleute geben, die diesen Teich, dieses Wunder für sich entdeckt hätten und würden Zugangsregeln aufstellen und den ersten Platz in der Schlange verkaufen. Aber vielleicht ist das auch nur meine Denkweise. Jesus geht nach Jerusalem zu einem Fest. Und er trifft auf Kranke, auf notleidende Menschen. Und Jesus geht nicht achtlos vorüber. Jesus kommt dorthin. Und vermutlicherweise hat er alle, die dort waren, wahrgenommen. Aber er wendet sich diesem einen zu, von dem es dann heißt, dass er 38 Jahre schon krank war. 38 Jahre, das sind ca. 2/3 meines Alters. Ganz schön lange Zeit. Dieser Mann schaffte es nicht bis ins Wasser, um als Erster dort anzukommen. Und er sagt zu Jesus: Ich habe niemanden, der mir dabei hilft. Ich kann mir vorstellen, das ist frustrierend. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann schon ein ganzes Stück resigniert hatte. Warum bleibt Jesus bei ihm stehen und nicht bei irgendeinem anderen? Warum macht Jesus ihn gesund? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin überzeugt davon, dass es einen Grund dafür gab. Und dann kommt diese Frage, der erste Satz, an dem ich dann hängen geblieben bin: Willst du gesund werden? Also echt mal. Ist das eine Frage einem Kranken, der 38 Jahre auf Heilung wartet, die zu, diese Frage ihm zu stellen. Sicher wollte er gesund werden. Warum stellt dann Jesus diese Frage? Ich denke, dazu müssen wir uns diesen Mann einmal etwas genauer ansehen. Viel wird ja nicht berichtet. Vielleicht, so war einer meiner ersten Gedanken, hat er sich sein Leben dort in den Hallen, dort am Teich Bethesda, gut eingerichtet gehabt. Vielleicht waren die, die auf den Nachbarmatratzen lagen, sympathische Menschen, mit denen er gut konnte. Und vielleicht war ja dort am Teich etwas mehr Abwechslung, passierte wenigstens hin und wieder etwas, nicht wie zu Hause, wo er vielleicht in einer dunklen Ecke vor sich hin vegetiert hatte. Er hatte 38 Jahre lang seine Hoffnung auf diesen Teich gesetzt und auf das Wunder, was dort passieren konnte. Aber es half ihm niemand. Eigentlich paradox, dort auszuharren. Er hat keine Chance, auch wenn er weitere 38 Jahre dort sitzen würde. Es wird wohl immer einer schneller sein. Und was mir auffiel, er scheint Jesus nicht zu kennen. Kommt dann später, als die Juden ihn fragen, wer denn das gewesen ist, der ihn da beauftragt hat, sein Bett zu tragen. Er scheint ihn nicht zu kennen und scheint nichts von ihm gehört zu haben. Er gehört zumindest nicht zu den Notleidenden, die zu Jesus hinkommen und um Hilfe bitten, die von ihm etwas erwarten. Und als Jesus ihm dann gegen Ende der Geschichte im Tempel noch einmal begegnet, hat man auch den Eindruck, sehr weit kann es mit der Frömmigkeit dieses Mannes nicht sein. Ja, im Tempel ist er gewesen, aber wo war der Dank, das Lob Gottes, als er nach 38 Jahren gesund wurde? Wird uns nichts berichtet. Wenn Heilung geschieht, wenn unsere Probleme gelöst werden, dann sollten wir unseren Dank an Gott richten, denn er gab den Ärzten oder wem auch immer die rechte Erkenntnis und Weisheit und das Geschick dazu, uns zu helfen. Vielleicht hatte der Mensch sich mit seiner Situation abgefunden und Jesus wollte ihn wachrütteln. Vielleicht wollte Jesus ihm eine alternative Lösung bieten, ihn darauf aufmerksam machen. Weil der Kranke so sehr auf den Teich als Lösung fixiert war und Jesus als Möglichkeit gar nicht kannte oder wahrnahm. Aber Jesus sieht die Not und hilft ihm. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und er wurde sogleich gesund. Keine Frage nach Glauben, kein Zögern des Kranken, sondern Vers 9 heißt es, und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging. Und er konnte später den Juden nicht mal erklären, wer der war, der ihn gesund gemacht hatte. Es war ein Sabbat, ein Tag der Ruhe, ein Tag, wo man nicht arbeiten darf. Und dieser Mann begegnet, ich sage einmal, super frommen Juden. Die weisen ihn darauf hin, den Geheilten, dass er am Sabbat seine Matratze nicht schleppen darf. Ja, die super frommen, die passen auf, dass alles seine Ordnung hat. Am Sabbat soll man nicht arbeiten. Richtig, Gott hatte den siebenten Tag als einen Tag der Ruhe gestiftet. Den Frommen damals war es wichtig. Sie hatten viele Regeln aufgestellt, die sie davor bewahren sollten, gegen dieses Gebot zu verstoßen. In einem Kommentar zu diesem Gebot habe ich gelesen, dass das, was im Urtext steht, bedeutet, dass man nicht seiner gewohnten Arbeit nachgehen sollte. Matratze tragen? Für den Geheilten seine gewohnte Arbeit passt nicht. Aber durch die Engstirnigkeit dieser Frommen verpassen sie das eigentliche Geschehen der Heilung. Ach so, Entschuldigung, das darf man ja am Sabbat auch nicht heilen, wie sie später im Vers 16 über Jesus erklären. Am Sabbat ruhen, am Sabbat nicht arbeiten, mag ganz unterschiedlich aussehen, aber die Juden hier verpassten das Eigentliche. Sie interessierten sich dafür, warum er die Matratze trug, aber sie interessierten sich nicht dafür, dass Gott ihn gesund gemacht hatte. Und dann gab es noch eine zweite Stelle, die mich stolpern ließ beim Lesen. Jesus war mit dem Geheilten noch nicht fertig, oder besser, ich habe noch etwas links liegen gelassen. Als der Geheilte Jesus erneut begegnet, sagt Jesus zu ihm Folgendes in Vers 14: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass du dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Sündige nicht mehr? War seine Krankheit also Folge einer Sünde? Berichtet wird hier nichts. Auch Jesus hat in keiner Weise darauf hingewiesen. Krankheit als Folge der Sünde. In Johannes 9 können wir eine Begebenheit nachlesen, wo Jesus und seine Jünger einem Blindgeborenen begegnen. Und die Jünger fragen dort auch sofort, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und dort antwortet Jesus, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und er machte ihn sehend. Wie schnell sind wir dabei, Menschen, denen es nicht gut geht, Menschen, die krank sind, die vielleicht ein Leben lang krank waren, nach Sünde zu suchen. Irgendwas muss doch dort nicht in Ordnung sein. Wenn dein Glaube groß und stark genug ist, dann kann es doch nicht sein, dass du krank bist. Vielleicht ein Gedanke, der uns nicht so kommt. Aber ich kenne eine Familie, deren Sohn von Geburt an krank ist und deren Gemeinde genauso ihnen den Vorwurf gemacht hat. Es muss da doch noch etwas geben, eine versteckte Sünde, Bindungen, die müsste loswerden. Und sie machten sich auf die Suche und sie haben, ich sage mal bildlich gesprochen, viele Steine umgedreht, um zu finden, woran es denn wohl liegen mag. Aber es half nichts. Wisst ihr, wir leben in einer gefallenen Welt. Da ist manches nicht mehr in Ordnung, nicht mehr perfekt. Warum einer eine Krankheit hat und der andere vor Gesundheit strotzt, weiß ich nicht. Aber Gott weiß es. Eine Frau erzählte mir einmal, dass sie nach dem Krieg ein Kind nach Hof gebracht hat, also sie lebte im Osten, und dort überlegt hat, ob sie jetzt nicht im Westen bleibt. Und sagte sinngemäß, wenn ich hätte laufen können, wie ich gewollt hätte, wäre ich wohl Gott davongelaufen. Aber mein Hüftleiden hat mich zurück nach Hause geführt. Krankheit als Folge von Sünde. In Galater 6, Verse 7 und 8 heißt es, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Was heißt also, sündige hinfort nicht mehr? Wir sind dann immer schnell dabei, ne? Nicht stehlen, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten und so weiter. Hier hieß es, nur nach meinen sündigen Neigungen leben. Kontra leben, um dem Geist zu gefallen. Der Mensch hier hat 38 Jahre lang gehofft, dass er als Erster ins Wasser kommt und geheilt wird. Kein Hinweis im Sinne, dass er Gott in den Ohren gelegen hätte. Kein Hinweis, als er geheilt wurde, auf Lobgesang und Dank. Man kann den Eindruck gewinnen, dass Frömmigkeit oder Gott in seinem Leben nur eine untergeordnete Rolle spielen. Aber die Bibel redet davon, dass Gott auf der Suche nach uns ist. Psalm 53, Vers 3 zum Beispiel. Gott sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und nach Gott fragt. Oder Johannes 6, 28 und 29, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus antwortete und sprach, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was glauben wir? Glauben wir, dass Jesus bei uns ist bis ans Ende der Weltzeit, wie er in Matthäus 28, 20 versprochen hat? Glauben wir, dass er uns versorgen will, wie es in Matthäus 6, 33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Solches alles, Kleidung und Nahrung. Oder Johannes 3, 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glaube ich das? Dass Jesus für mich ans Kreuz ging, für mich gestorben ist, damit ich leben kann? Und glauben wir, Matthäus 11, die Verse 29 und 30, nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auferlege, ist leicht. Wie ist es, wenn Gott sein Joch an uns legt? Dieses Bild von einem Ochsengespann, wo ein großes Holzjoch über die Schultern dieser Tiere gelegt wurde, dient dazu, um dieses Gespann zu lenken und zu leiten. Sicher, sieht unbequem aus, ist schwer. Ein Mann hat mir verraten und sagte, in seiner Kindheit hatten sie auch ein Joch, was sie sich auf die Schultern legten. Das brauchten sie, um Wasser vom Brunnen nach Hause zu holen. Er sagt, mit diesem Joch war es leicht, die beiden Eimer zu tragen. Mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Manchmal tue ich mich schwer damit. Die Last ist leicht. Oder anderes Bild, das Joch, was er meinem Bruder auferlegt, würde ich auch nehmen. Der hat ein nagelneues Auto, der hat ein eigenes Haus, der hat. Ach so, und Rentner ist er schon. Aber ob das wirklich gut für mich alles wäre, ob das zu mir passen würde, Gott weiß es wohl besser. Letztes Beispiel, glaube ich, wenn in Hesekiel 18, 23 steht, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Glauben wir das, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott keinen Gefallen daran hat, uns tot zu sehen, sondern alles getan hat, damit wir leben können. Wie weit geht unser Vertrauen, unser Glauben zu Gott? Glauben wir, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und unser Retter sein will? Vielleicht ist unsere Krankheit, dass wir im Alltag Gott links liegen lassen und nur sonntags mal für eine Stunde oder anderthalb uns Zeit für ihn nehmen. Ein bisschen fromm sind wir doch alle, sagte mal jemand zu mir. Ist das wirklich, worauf es ankommt? Ich kannte einmal einen Kirchvorsteher, das ist schon viele Jahre her, aber der sagte, am Sonntag bin ich Christ und in der Woche Geschäftsmann. Man merkte es an manchen seiner Geschäfte. Willst du gesund werden? Vielleicht ist das auch die Frage, welche Jesus uns stellen will. Vielleicht nicht gesund von einer Krankheit, sicherlich auch das, sondern gesund von unserer Gotteslosigkeit, unserer Lieblosigkeit, unserer Bequemlichkeit, die uns daran hindern, Gott ganz zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Ernst Modersohn, ein Theologe des vorletzten Jahrhunderts, sagte einmal, machen wir die Angelegenheiten Gottes zu unseren, dann macht Gott unsere zu den seinigen. Gottes Angelegenheiten? Er sucht die Verlorenen und will sie retten. Als Jesus einmal bei einem Zöllner eingeladen war, regten sich die Pharisäer auf, wie könnt ihr mit diesem Abschaum essen und trinken? Und Jesus antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen. Lukas 5, Abvers 29. Deshalb fordert Jesus seine Jünger uns auf, Matthäus 28, 19, machet alle Völker zu Jüngern. Das gilt nicht nur für Missionare und Pfarrer oder eventuell für mich, wenn ich manchmal hier vorn stehe. Nein, alle, die wir Jesus nachfolgen wollen, Also allen Christen fordert Jesus hier auf, die Völker zu Jüngern zu machen. Geht das? Klar, ne? Missionare und Pfarrer, die haben Theologie studiert, haben vielleicht was über Evangelisation und Mission gelernt, die können das. Die Bibel fordert uns an einer Stelle auf, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern von Gottes großen Taten erzählen sollen. Wir sollen, so hat es ein Theologe einmal formuliert, Gottes Werkzeuge sein. Und dann hat er weitergeredet und das war für mich ein ganz neuer Gedanke. Werkzeuge, okay. Aber er meinte, wir sollen von seinen Werken zeugen. Machen wir uns also auf den Weg und erzählen anderen von unserem Gott. Von unserem gnädigen und barmherzigen himmlischen Vater, den Schöpfer von uns allen, der nicht ohne uns sein will und von daher alles tat, damit wir leben können. Oder haben wir unser Leben hier bequem eingerichtet? Haben wir uns arrangiert mit der Unvollkommenheit dieser Welt? Oder sind wir resigniert, weil sich nach 38 Jahren und wie auch immer die Zeitspanne ist, nichts getan hat? Dann möchte ich euch Mut machen. Mut machen, sich auf den Weg zu machen und Gott zu suchen. Nach Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Nämlich dem, der unser Leben retten kann und bewahren über den Tod hinaus. Dann dürfen wir Jesus bitten, in unser Leben zu kommen, unser Herz zu verändern, damit wir nach Gottes Willen leben können. Denn von uns aus können wir das nicht. Vers 14 hieß es nicht nur sündige nicht mehr, sondern da kam noch, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Wisst ihr, Schlimmeres wie 38 Jahre krank sein? Vielleicht schwer vorstellbar. Aber ohne Jesus gehen wir am Ende der Zeiten in die ewige Verdammnis. Aber Jesus bringt ewige Seligkeit. Johannes 14, 6. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist Gnade. Sündige hinfort nicht mehr. Ich denke, das ist nicht nur das Stehlen, Töten und Ehebrechen, das auch. Sondern es ist vielmehr die Frage, will ich mein Leben mit Gott gehen? Will ich mein Leben Jesus geben oder selbst Herr in meinem Leben sein? Das erste Gebot ist uns vielleicht ein Stück abhanden gekommen. Ich bin der Herr, dein Gott. Jesus ist die Rettung für unsere verlorene Welt, auch für unser ganz privates Chaos. Vielleicht geht es an mancher Stelle in unserer Welt den Bach runter, weil wir Menschen nicht wirklich nach Gott fragen, nicht wirklich Jesus nachfolgen wollen, so leben, wie er es uns vorgelebt hat. Als ich vor Jahren junge Gemeinde bei uns im Dorf gehalten habe oder verantwortlich dafür war, da hatten die Jugendlichen ein Armband am Arm mit den vier Buchstaben WWJD. Auf Deutsch, was würde Jesus tun? Die Juden damals achteten streng auf Gebote. Am Sabbat darf man nicht arbeiten. Aber Jesus fordert uns auf, Lukas 6, ab Vers 27, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Und es geht noch ein ganzes Stück weiter. Römer 5, die Verse 20 und 21. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Jesus hat die Gebote nicht aufgehoben. Sie sind ein gutes Geländer für unser Zusammenleben. Aber wir bekommen das selbst oft nicht hin. Bei der Sintflut hat Gott festgestellt, 1. Mose 8, 21, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wir können unser Herz nicht selber ändern. Unser Innerstes ist, Dichten und Trachten, welches böse ist. Immer nur ich. Ich bin der Erste, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Aber Jesus kann unser Herz verändern. Bitten wir ihn um seinen guten und heiligen Geist, damit er uns lenkt und leitet, damit er in uns wohnt und uns zeigt, was dran ist. Wo gehören wir hin? Zu denen, die Gott vergessen haben und schon 38 Jahre im Schlamassel sitzen? Oder gehören wir zu den Superfrommen, die für alles eine Regel, eine Erklärung haben und an den Wundern Gottes achtlos vorbeigehen? Vielleicht gibt es noch ganz andere Gruppen. Egal. Gott will beiden Gruppen helfen. Willst du gesund werden? Deshalb wenden wir uns doch einfach wieder ganz neu Gott zu. Fragen wir nach ihm, was er von uns will, was er uns zumutet, in Anführungsstrichen. Lassen wir uns von ihm anleiten, wo wir seine Liebe in diese Welt bringen können. Vielleicht ganz anders wie bisher. Vielleicht ganz neue Wege gehen. Aber dazu brauchen wir Gottes Beistand, um den wir bitten dürfen, damit unser Leben gelingt. Amen.